schenk du uns jetzt ein offenes Herz für dein Wort. Danke, dass du uns in deinem Wort begegnen willst. Amen. Liebe Gemeinde, jeder Mensch tut sie. Wir alle tun sie. Der eine bewusst, der andere unbewusst. Mancher besonders große, jemand anders dafür ganz zaghaft kleine. Mal gehen sie fort und mal kommen sie zurück. Und jeder tut sie Stück für Stück im Rahmen einer Handlung. Wir tun sie alle. Wir tun sie als Neugeborene und wir tun sie an unserem Sterbebett. Bei manchen sind sie nachvollziehbar und bei manchen eben nicht. Männer tun sie oft mit der Brechstange, Frauen eher kreativ. Kinder machen sie unbemerkt und Tiere auch manchmal schief. Manchmal etwas tölpelhaft und manchmal bedacht. Mal wird dabei geweint, mal wird dabei gelacht. Mal aus dem tiefsten Bauch heraus, mal mit geschlossenen Augen. Manchmal kann man es logisch erklären, doch manchmal muss man es einfach glauben. Liebe Gemeinde, haben Sie erkannt, wovon hier die Rede ist? Die Rede ist von Schritten. Ist das nicht bemerkenswert? Jeder tut sie. Das krabbelnde Baby und der Spitzensportler haben eins gemeinsam. Sie gehen Schritte. Handelt es sich bei dem kleinen Baby eher um Fortschritte, die es im Laufe seiner Entwicklung macht, sind es für den Spitzensportler unzählig schnelle Schritte, die ihm den Sieg gebracht. 1969 prägte Neil Armstrong mit seinem Satz einen Meilenstein der Menschheit, als er bei der Mondlandung sagte: "Das ist ein kleiner Schritt für den Menschen, aber ein riesiger Sprung für die Menschheit." Es gibt Fortschritte, aber auch Rückschritte, wie Donald Trump, der neue Präsident der Vereinigten Staaten in Amerika, zeigt. Schritte können auf vielen Arten und Weisen geschehen, nur können wir nicht alle verstehen. Ob Fort- oder Rückschritt, das müssen Sie in diesem Fall selber sehen. Ich persönlich habe zu Weihnachten von meiner Familie eine Laufuhr geschenkt bekommen. Hier. Und die zeichnet ganz genau auf, wie viele Schritte ich am Tag mache. Als begeisterter Langstreckenläufer ist es für mich natürlich phänomenal, weil das hilft mir bei meinem Training. Jedoch nur für das physische Training. Wenn es also darum geht, mich körperlich in eine gute Form zu bringen für den nächsten Wettkampf. Doch für mein Leben habe ich noch einen anderen Trainingsgehilfen. Einen, der mir viel mehr hilft, als das jegliche Sportuhr mit noch so vielen Funktionen in irgendeiner Form könnte. Ich spreche von der Bibel. Die Bibel ist für mich zum Motor meines Lebens geworden. Sie ist Gottes Wort für den Menschen und so neben dem Gebet Grundnahrungsmittel Nummer 1 für uns Christen. Das Besondere an der Bibel ist, wenn wir in der Bibel lesen, können wir auch Schritte gehen. Glaubensschritte. In der Bibel lesen wir von den unterschiedlichsten Personen. Von guten und von weniger guten. Von erfahrenen Herrschern und Königen, aber auch von einfachen Fischersleuten, wie es viele der Jünger waren. Die Jünger haben sogar gleich doppelt Schritte gesammelt. Einerseits sind sie Jesus die ganze Zeit nachgelaufen und haben ihm zugehört, was er bei den Leuten so predigt. Andererseits mussten sie auch einige Glaubensschritte gehen. Und das bringt uns auch zu dem heutigen Text. Wir haben ihn gerade gehört. Er steht im Evangelium von Matthäus im 14. Kapitel. Ich lese in Abschnitten. Nun drängte Jesus die Jünger, unverzüglich ins Boot zu steigen und ihm ans andere Ufer vorauszufahren. Er wollte inzwischen die Leute entlassen, damit sie nach Hause gehen konnten. Als das geschehen war, stieg er auf einen Berg, um ungestört beten zu können. Spät am Abend war er immer noch dort ganz allein. Was ist denn hier los? Irgendwie eigenartig. So kennen wir Jesus doch gar nicht. Warum drängte Jesus die Jünger ins Boot? Um das zu verstehen, müssen wir ein bisschen in der Vorgeschichte umsuchen. Im Matthäus-Evangelium lesen wir, dass Johannes der Täufer vom Landesfürsten Herodes getötet wurde. Diese schreckliche Nachricht erreichte auch Jesus, der daraufhin die Stille suchen wollte. Er fuhr mit dem Boot an das andere Ufer des See Genezareth, denn er wollte alleine sein. Doch die Volksmenge folgte ihm an Land zu Fuß. Ich muss sagen, ich kann hier beide Seiten ganz gut verstehen. Auf der einen Seite Jesus, der erschüttert von dieser Nachricht erst einmal Ruhe braucht, um das Ganze für sich selbst zu verarbeiten. Auf der anderen Seite die Volksmenge, die diese einmalige Chance, Jesus zu begegnen, nicht verpassen wollte. Ihn zu hören, ihn vielleicht sogar zu berühren, dafür nahmen diese Menschen viele Schritte auf sich. Und glauben Sie mir, der See Genezareth ist dann doch noch mal eine Nummer größer als das Steinhuder Meer. Faszinierend ist allerdings die Reaktion Jesu, als ihn, am Ufer angekommen, schon wieder Menschen belagerten. In Vers 14 lesen wir, und sie jammerten ihn und er heilte ihre Kranken. Eigentlich ist Jesus gerade doch den Schritt gegangen, um Ruhe zu haben. Doch dann sieht er die Menschen und er hat Mitleid mit ihnen. Was folgt, ist nichts Geringeres als ein gigantisches Wunder, die Speisung der 5000. So ist Jesus. So gut ist er zu den Menschen. Jesus sucht die Ruhe, bemerkt dann das Elend der Menschen und lässt sie dann seine ganze Herrlichkeit spüren. Das fasziniert mich an Jesus. Er nimmt sich Zeit für die Menschen, trotz aller Anstrengungen, Mühen und schlimmen Nachrichten. An diesem Punkt setzt jetzt nun unsere Geschichte ein, nach dieser Speisung, das für alle Beteiligten ein gigantisches Erlebnis gewesen sein muss. Jesus schickt seine Jünger voraus, er drängt sie in das Boot. Die Elberfelder Übersetzung schreibt sogar, er nötigte seine Jünger, ins Boot zu steigen. Er nötigte. Neudeutsch könnte man vielleicht auch sagen, bitte haut ab, ich brauche jetzt wirklich meine Ruhe. Ganz schön hart, aber doch so verständlich. Was hat Jesus in den letzten Stunden alles durchgemacht? Er hat einen echten Marathon hinter sich gebracht und ist nun erschöpft. Jesus zeigt sich hier von einer sehr, sehr menschlichen Seite. Er markiert hier nicht den Superhelden, dem so ein intensives Programm nichts ausmacht. Hier erleben wir Jesus, den Sohn Gottes, absolut menschlich. Jesus ist erschöpft und braucht eine Pause. Er muss sich erholen. Kennen wir das nicht irgendwie alle allzu gut? Brauchen wir nicht auch unsere Pausen? Dauerhaft in Eile, im Stress und unter Druck? Das würde nicht funktionieren. Leider gibt es immer wieder Menschen, die sich selbst zu wenig Auszeiten nehmen, um wieder zu Kräften zu kommen. Hier sehen wir, auch Jesus nimmt sich diese Auszeiten. Er steigt auf einen Berg hinauf, denn er möchte alleine beten. Jesus sucht die Ruhe bei seinem Vater. Dort im Gebet, im Austausch mit Gott, liegt seine Kraftquelle. Auch wir sollten in unserem Alltag immer wieder diesen Schritt gehen, bewusst diesen Schritt gehen und Gott im Gebet begegnen. Wir sagen doch schließlich auch, in der Ruhe liegt die Kraft. Ich finde, es ist ein sehr friedliches Bild, das uns Matthäus hier vom betenden Jesus präsentiert. Und umso plötzlicher und dramatischer wirkt der Wechsel der Perspektive hin auf die Jünger. Das Boot war aber schon mitten auf dem See und litt Not von Wellen, denn der Wind war ihnen entgegen. Die Jünger waren mit ihrem Boot weit draußen auf dem See in Seenot geraten. Sie kämpften gegen die hohen Wellen und drohten zu kentern. Wie dramatisch muss diese Situation gewesen sein, wenn solche gestandenen Männer, von denen ja einige Fischer waren und sich mit der See auskannten, richtig zu kämpfen hatten. Besonders spannend finde ich hier vor allem einen Nebensatz. Denn der Wind war ihnen entgegen. Eine kleine Randnotiz des Evangelisten, in der sich doch so viel lyrische Tiefe versteckt. Dunkelheit, Sturm, Wellen, weit weg vom Ufer, der Wind war ihnen entgegen. Wie oft weht uns in unserem Alltag der Wind entgegen? Kennen wir das nicht allzu gut, dieses Gefühl? Diese schwierigen Tage in der Schule oder in der Arbeit, wo einem scheinbar nichts gelingen will und jeder gegen einen ist? Oder die kalten Wintermonate, in denen wir vor schweren Krankheiten heimgesucht werden und wir uns hilflos fühlen. Woher kommt denn schließlich dieser Ausdruck von der Grippewelle? Die Grippe kommt auf uns zu, sie bahnt sich langsam an und bricht dann unaufhaltsam über uns herein. Auch sicher kennen Sie diese stürmischen Zeiten in Ihren Ehen, wenn man mal verschiedener Meinung ist und sich ordentlich in die Haare gekriegt hat. Danach ist man meistens auch total erschöpft und mitgenommen. Dieser Sturm, den die Jünger da draußen auf dem See erlebt haben, wir erleben ihn auch noch heute. Und Jesus? Er scheint sich gar nicht zu kümmern. Das Boot der Gemeinde, wie wir es vorhin gesungen haben, wird von den Wellen ordentlich durchgerüttelt. Doch woher kommt unsere Hilfe? Aber in der vierten Nachtwache kam er zu ihnen, indem er auf dem See einherging. Er kam zu ihnen. Doch das Phänomenale ist die Art und Weise, wie er das tut. Er geht über das Wasser. Und das völlig ohne Hilfsmittel, wie das vielleicht heutzutage irgendein medial ausgerüsteter Mensch unter Umständen irgendwie nachstellen könnte. Hieran finde ich zwei Dinge äußerst bemerkenswert. Zum einen wählte Jesus den direkten Weg, mehrere Kilometer geradeaus über das Wasser. Zum anderen kommt er trotzdem so menschlich zu ihnen. Er kommt nicht irgendwie schwebend oder auf einer Wolke daher. Nein, er geht Schritte. Jesus geht Schritt für Schritt über das Wasser zu ihnen und er kommt aus der Versenkung im Gebet mit Vollmacht zu den Jüngern. Und als die Jünger ihn auf dem See einhergehen sahen, wurden sie bestürzt und sprachen: Es ist ein Gespenst! Und sie schrien vor Furcht. Aber sogleich redete Jesus mit ihnen und sprach: Seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Ist das nicht total verrückt? So viele krasse Wunder durften die Jünger schon gemeinsam mit Jesus erleben. Gerade haben sie die Speisung erlebt und als er dann auf dem Wasser zu ihnen kommt, erkennen sie ihn nicht und halten ihn sogar für ein Gespenst. Die Jünger rechneten nicht wirklich damit, dass Jesus über das Wasser zu ihnen kommt, trotz aller Wunder, die sie schon erleben durften. Sie schrien vor Furcht. Und wieder finde ich mich selbst in dieser Geschichte. Wie oft erkenne ich Jesus im Alltag nicht? Wie oft kommt er mir nahe, doch ich erkenne nicht, dass er mir gerade nahe kommt? Wie oft traue ich Jesus das Übermenschliche, seine göttliche Vollmacht nicht zu? Aber Jesus erkennt die Situation und reagiert sofort mit einem, wie ich finde, wunderschönen Trostwort. Seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Eine wunderschöne Ermutigung für den Zweifelnden. Josua wurde sie zugesagt, als er die schwere Aufgabe von Moses Nachfolge antrat. Auch Paulus wurden diese Worte zugesprochen, als er sich selbst gerade in sehr großer Seenot befand und sogar Schiffbruch erlitt. Das können wir in der Apostelgeschichte nachlesen. Fürchtet euch nicht. Und diese Zusage, die gilt auch uns heute noch. Heute in einer Zeit, in der sich eine Krise an die nächste reiht. Finanzkrise, Wirtschaftskrise, Flüchtlingskrise, Nahostkonflikt, die Wahlen in den USA und auch die Wahlen jetzt in Deutschland. Egal, wie sich für uns unsere Krise auch auspuppen mag oder wie wir sie nennen mögen, Und egal, wie groß sie uns erscheinen mögen, eines gilt. Jesus steht uns in dieser schweren Zeit bei und spricht zu uns: Seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Ich persönlich finde das überragend und mir gibt es so viel Sicherheit und innere Ruhe. Spannend ist es nun, wie es weitergeht. Petrus aber antwortete ihm und sprach: Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Er aber sprach: Komm. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich, und als er anfing zu sinken, schrie er und sprach: Herr, rette mich. Sogleich aber streckte Jesus die Hand aus, ergriff ihn und sprach zu ihm: Kleingläubiger, warum zweifelst du? Der Reihe nach. Petrus ist scheinbar nun der Erste, der in dieser Situation begreift, was vor sich geht. Doch seine Vorgehensweise finde ich äußerst bemerkenswert. Er kapiert, dass es sich hierbei tatsächlich um ein weiteres Wunder Jesu handelt. Und er reagiert im Glauben. Er realisiert, dass dort vorne auf dem Wasser tatsächlich Jesus stehen muss. Nachdem er zuvor die Speisung der 5000 miterleben durfte, hat er nun die Erkenntnis und spricht eine äußerst bemerkenswerte Bitte aus: Wenn du es bist, so befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. In diesen Worten liegt so eine gigantische Wahrheit versteckt. So befiehl mir drückt so ein tiefes Vertrauen in den Herrn Jesus aus. Petrus springt nicht einfach irgendwie ins kalte Wasser, sondern er sichert sich bei Jesus ab. Das erinnert sehr, sehr stark an eine der ersten Begegnungen zwischen Jesus und Petrus, die wir im Lukas-Evangelium im 5. Kapitel nachlesen können. Dort steht: Und Simon, Petrus, antwortete und sprach: Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Aber auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Auf dein Wort hin will ich auf dem Wasser zu dir kommen. Das ist eine tiefe Wahrheit. Das ist Vertrauen. Das ist Glauben. Nicht aus eigener Kraft oder Initiative versucht Petrus, das scheinbar Unmögliche zu realisieren, sondern er wartet auf die Zusage von Jesus. Was für ein Glauben! Auch wir bekommen heutzutage noch diese Zusagen. Das Wort, auf das sich hier Petrus bezieht, finden wir in der Bibel. Dort spricht Jesus auch immer noch heute mit uns. Probieren Sie es ruhig mal aus. Es wird sich lohnen. Und wie reagiert nun Jesus auf die Bitte von Petrus? Er erfüllt ihm diesen Wunsch und spricht: Komm! Auf den ersten Blick wirkt das irgendwie seltsam. Jesus ist doch nicht irgendwie ein Wunschautomat, in dem ich oben meinen Wunsch einwerfe und dann unten die Erfüllung rausnehmen kann. Doch die Antwort liegt ein paar Schritte zurück, warum Jesus so handelt. Jesus kommt aus dem Gebet mit seinem Vater. Aus dieser intensiven Begegnung mit seinem Vater heraus handelt er nun in Einheit mit ihm. Er kommt in Vollmacht über das Wasser zu den Jüngern und er, Jesus, der Allwissende, wusste schon vorher, was mit Petrus geschehen würde. Trotzdem bewahrt er ihn nicht davor, sondern lässt ihn diese Erfahrung am eigenen Leib erleben. In meinem Studium lerne ich gerade auch sehr, sehr viel über Erlebnispädagogik und ich kann Ihnen sagen, praktischer könnte man Erlebnispädagogik nicht gestalten. Jesus, der Erlebnispädagoge. Die Auswirkung davon ist so auch um einiges größer, denn nur so bekommen es auch alle anderen Jünger mit. Hätte Jesus ihm nicht gewährt, auf das Wasser zu kommen, dann hätten die Jünger und somit auch wir nicht diese große Lektion erleben dürfen. Und Petrus stieg aus dem Boot. Ich bewundere diesen Mann. Petrus war nicht einfach nur ein Mann der großen Worte. Nein, er ließ seinen Worten auch Taten folgen. Petrus sagte damals, auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Und er tat es. Auf dein Wort hin will ich auf dem Wasser zu dir kommen. Und er tat es. Petrus ging diesen Schritt, diesen Glaubensschritt. Zuerst sieht alles sehr, sehr gut aus. Petrus geht tatsächlich auf dem Wasser auf Jesus zu. Das Wasser hält. Es funktioniert. Doch dann plötzlich beginnt er zu sinken. Was ist passiert? Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich. Petrus bemerkt den Wind und die Wellen. Er bekommt es mit der Angst zu tun und er beginnt zu sinken. Solange er auf Jesus sieht, ihm vertraut und an seine Vollmacht glaubt, ist es ihm möglich, mit Jesus über das Wasser zu gehen. Doch in dem Moment, in dem er Jesus aus den Augen verliert, beginnt er zu sinken. Liebe Gemeinde, geht es uns nicht auch genauso? Erkennen wir uns nicht alle irgendwie in dieser Situation auf dem Wasser wieder? Solange wir auf Jesus schauen, kommen wir gut mit unserem Leben zurecht. Doch sobald wir unseren Blick von Jesus abwenden und uns auf die Wellen und Stürme um uns herum konzentrieren, beginnen wir zu sinken. Wie sehen diese Stürme aus? Arbeit, Krankheit, Familie, Freunde, Bekannte, das öffentliche Leben, die Medien mit ihren schlimmen Nachrichten, all dies können Stürme in unserem Leben auslösen. Und die Wellen? Eitelkeit, Geld, Macht, Lästerei, falscher Stolz, Hochmut, Unzucht, Pornografie, Partys, Drogen, Alkohol, soziale Medien, das Smartphone. All das sind Wellen in unserem Leben. Alle diese Wellen können unseren Blick von Jesus ablenken. Alle diese Dinge können mich zum Sinken bringen und mir, wie Petrus im wahrsten Sinne des Wortes, den Boden unter den Füßen wegziehen. Und wenn ich das Bild des untergehenden Petrus vor Augen habe, der nicht mehr auf Jesus achtet, dann kommt mir unweigerlich der Gedanke, das bin ich. Das bin ich, der ich in meiner Sünde ertrinke. Und als er anfing zu sinken, schrie er und sprach, Herr, rette mich. Ich finde das absolut faszinierend. In seiner Hilflosigkeit erinnert sich Petrus an den einzigen Ausweg aus dieser Situation und er schreit dieses kurze Stoßgebet aus, Herr, rette mich. Petrus wusste sofort, aus eigener Kraft wird er nicht aus dieser Situation herauskommen. Er braucht Hilfe und schreit, Herr, rette mich. Und diese Aussage ist so faszinierend, weil sie einen doppelten Sinn hat. Herr, rette mich, denn ich ertrinke in meiner Schwachheit. Herr, rette mich, denn ich ertrinke in meiner Sünde. Sogleich aber streckte Jesus die Hand aus, ergriff ihn und spricht zu ihm, Kleingläubiger, warum zweifelst du? Sogleich oder sofort. Dieses kleine Wörtchen sogleich. Jesus handelt sofort, unmittelbar, ohne größere Verzögerung. Jesus hat keine Verspätung, wie so ein mancher Zug, auf den wir manchmal warten. Dort draußen im Boot kam sicherlich nicht irgendwie die Durchsage. Sehr verehrte Fahrgäste, Ihre Rettung kommt heute mit etwa 10 Minuten Verspätung an. Bitte haben Sie noch etwas Geduld. Wir danken für Ihr Verständnis. Nein, so ist Jesus nicht. Jesus handelt sofort in dem Moment, als Petrus zu ihm schreit, Herr, hilf mir. Und Jesus reicht ihm die Hand entgegen und zieht ihm aus dem Wasser. Hier könnte auch stehen, und Jesus reicht mir die Hand entgegen und zieht mich aus meiner Schwachheit, aus meiner Sünde heraus. Und trotzdem stellt er Petrus nun eine Frage. Kleingläubiger, warum zweifelst du? Zuerst möchte alles in mir aufschreien. Schließlich war es doch Petrus, der sich als einziger Jünger getraut hat, diesen Schritt aus dem Boot herauszugehen. Müsste man ihm nicht Anerkennung entgegenbringen für seinen Mut und seinen Glauben? Aber Jesus sagt, Kleingläubiger, warum zweifelst du? Uns fällt es vielleicht schwer, auf diese Frage zu beantworten. Daher erlaube ich es mir mal, diese Frage etwas umzuformulieren. Du Kleingläubiger, warum hältst du andere Elemente für wichtiger als mich? Petrus hatte seinen Blick weg von Jesus und hin auf die Wellen gerichtet. Er hatte Angst und in seiner Angst hat er das Wichtigste aus dem Blick verloren, nämlich Jesus. Und ich frage mich, wie oft hatte Jesus schon Grund, mir diese Frage zu stellen? Andi, du Kleingläubiger, warum zweifelst du? Als meine Frau und ich vor der Entscheidung standen, ob wir gemeinsam in den hauptamtlichen Dienst gehen oder nicht, da stellte sich auch die Frage, wie wollen wir das finanzieren? Wir beide haben vorher noch nicht gearbeitet, um irgendwelche Rücklagen zu haben. Wie sollen wir die Studiengebühr, Miete und alle weiteren Kosten überhaupt stemmen? Da haben sich auch um uns herum riesige hohe Wellen aufgetürmt und der Wind hat uns ins Gesicht gepeitscht. Wir haben uns dann an unsere Berufung in den hauptamtlichen Dienst geklammert und unser Hochzeitsspruch aus Johannes 14, Vers 8 hat uns zusätzlich Mut gegeben. Dort steht, Herr, zeige uns den Vater, das soll uns genügen. Wenn wir Jesus haben, haben wir alles, was wir brauchen. Und darum haben wir dann auch im Glauben reagiert und haben im Gebet zu Jesus gesagt, auf dein Wort hin wollen wir diesen Schritt gehen und wir vertrauen darauf, dass du uns versorgst. Und als sie in das Boot gestiegen waren, legte sich der Wind. Die aber in dem Boot waren, warfen sich vor ihm nieder und sprachen, wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Jesus steigt in das Boot und der Wind legte sich. Er benötigte nicht mal ein Wort. Seine bloße Anwesenheit reicht und alle Stürme legen sich. Alles, was wir dafür tun müssen, ist diesen einen Glaubensschritt zu gehen und ihm zu vertrauen. Diesen einen Glaubensschritt heraus aus dem Boot auf das Wasser. Und ihn dann nicht aus den Augen zu verlieren. Ganz egal, wie hoch die Wellen auch sein mögen. Ganz egal, wie arg der Wind auch weht. Wir dürfen nicht an Jesus zweifeln. Er hat die Vollmacht, dass ihm Wind und Wellen gehorchen. Er ist der souveräne Herrscher und Retter. Und ich frage dich, willst du dich retten lassen? Dann setze deinen Fuß aufs Wasser und gehe einen Schritt auf Jesus zu. Amen.